Macht euch bereit, Leute, denn kommende Woche ist Black Week bei Hello Agile. Ihr spart Prozent auf alle Weiterbildungen von Hello Agile nur diese Woche. Okay, ich glaube, ich wurde gerade weggepiept. Also schaut lieber selber auf helloagile.de/blackweek vorbei. Da seht ihr nämlich, wie viel Prozent es eigentlich gibt. Also jetzt Budget schnell abklären und dann buchen. Zum Beispiel die Ausbildung zum Lego Serious Play Facilitator, zum OKR Coach, zum Scrum Master, New Work und Agile Coach, Professional Workshop Facilitator oder für unsere New Work Leadership Ausbildung. Schau jetzt auf helloagile.de und plane deinen nächsten beruflichen Schritt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich möchte herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen glücklicher und Unternehmen erfolgreich macht. Ich selber habe Hello Agile gegründet, um Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten zu begleiten. New Work ist aber komplexer, als es auf den ersten Blick aussieht und wir wollen deswegen gemeinsam in alle Facetten eintauchen. Und heute ist Markus Hartmann zu Gast, Co-Vorstand von der Hartmann Tresore AG, ein Familienunternehmen, das 1834 gegründet wurde, Marktführer ist und aus einer Branche kommt, die nicht gerade als Innovationstreiber bekannt ist. Genau in diese Richtung will Markus das Unternehmen allerdings bringen. Mit jeder Menge Digitalisierung und einem zeitgemäßen Verständnis von Arbeit, aka New Work, treibt er die Transformation voran. Wir werden darüber sprechen, wie man ein 200 Jahre altes Unternehmen in die heutige Zeit bringt und was es dabei für Hürden gibt, die man überwinden muss. Und damit herzlich willkommen, lieber Markus.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist. Ich hoffe, ich habe das alles so richtig gesagt. Also euch gibt es tatsächlich seit 1834, aber in ganz anderer Form, richtig?
Das ist genau richtig, ja. Erstmal zunächst vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen sprechen können und ja, mal ein paar Themen zu dem Thema New Work und so weiter darstellen. Ja, wir sind entstammen aus einer Handwerkstradition. 1834 ist das Ganze als Schmiede und Stellmacherei hier in Paderborn gegründet worden. Damals ging es um landwirtschaftliche Geräte, später dann um Metallbau und viel später dann auch eben um Tresore.
Und wir wollen uns tatsächlich mal anschauen, wie der New Work eigentlich in so einer in so einem Unternehmen aussieht, was so eine Tradition mit sich bringt und was auch, wie gesagt, in der Branche eher, wo es unüblich ist, über zeitgemäßes Arbeiten zu sprechen. Ich will ganz kurz nochmal, weil ich habe das vorher extra recherchiert, weil ich finde diese Zahl 1834 echt wow, Respekt, ein Unternehmen, das so alt ist. Da wurde um die 1830er die erste regelmäßige Eisenbahnstrecke der Welt eröffnet, die Schreibmaschine wurde erfunden. Das Auto lag noch 50 Jahre in der Zukunft, also da versuchen wir uns mal zurück zu erinnern oder in diese Zeit zu begeben und zu schauen, was aus dem Unternehmen dann eben heute geworden ist. Aber erstmal zu dir. Dein Name verrät es, du wurdest mehr oder weniger in deinen jetzigen Job reingeboren. Dass das nicht ganz so war, erfahren wir noch gleich. Und hast natürlich auch mit dem Namen sozusagen eine große Verantwortung. Seit wann bist du denn im Unternehmen tätig und kennst du überhaupt andere Unternehmen oder hast du direkt angefangen, Tresore zu verkaufen, das Unternehmen weiterzubringen?
Nee. Ich kenne auf jeden Fall andere Unternehmen. Während mein Vater damals es sehr gerne gehabt hätte, dass mein Bruder und ich sofort in das Unternehmen gemeinsam einsteigen, hatte ich offensichtlich da nicht sofort Lust zu, sondern habe gesagt, ich mache jetzt mal was ganz anderes, habe BWL studiert und bin dann in die IT-Industrie gegangen. Und zwar zu einem Chipkartenhersteller und habe den ja wirklich die Anfangsjahre der Chipkartenentwicklung mit erleben dürfen. Das ganze Thema Telefonkarte, SIM-Karte, Bankkarte, also überall, wo so ein kleiner goldener Mikrochip drauf ist. Und da war ich ganz früh dabei. Und das habe ich erstmal von 1996 bis 2016 gemacht.
Okay, wow. Und wie bist du dann jetzt zurück sozusagen zu den Wurzeln gekommen?
Ja, offen gesagt hat mein Bruder und seine Frau, die Eigentümer heute der Hartmann Tresore AG sind, mir gesagt, irgendwie ist das Unternehmen jetzt so groß geworden in fünf Landesorganisationen und vor allem gibt es da dieses große Thema Digitalisierung. Das passt irgendwie so gar nicht zu dem Thema Stahl und Tresor. Aber du hast doch da Erfahrung gemacht. Hast du nicht Lust, das Unternehmen in die nächste Generation zu führen? Und wir dürfen uns dann so ein bisschen zurückziehen. Ja, dann habe ich ein bisschen überlegt und habe gesagt, okay, das ist spannend. Und habe einfach mal Ja gesagt.
Und wann war das?
Das war 2016.
Okay, das heißt, seit 8 Jahren ungefähr bist du sozusagen Co-Vorstand. Ne? Wir hatten genau. Ja im Vorgespräch das Thema, du bist zwar der einzige Hartmann sozusagen im Vorstand, aber dir ist ganz wichtig, dass du eben nicht alleine da bist, sondern dass ihr das auf Augenhöhe zu zweit macht.
Ganz genau, denn das war auch die Vorstellung der Eigentümer, dass sie gesagt haben, okay, von einem Familienunternehmen, was allein von Familienmitgliedern aufgebaut worden ist, wollen wir uns unabhängig machen und wollen eben die Chancen der Zukunft auch dadurch nutzen, indem wir eben dann fremdes Management reinholen. Das heißt, es wurde der Aufsichtsrat neu besetzt und im Vorstand war es uns eben auch wichtig, dass neben mir als, ich nenne mich immer so ein bisschen Hub zur Familie, eben noch jemand dazukommt mit sehr viel Erfahrung. Und da sind wir sehr froh, dass wir die Susanne Sorg gewonnen haben, die als eine lange Handelstradition hat und mich deshalb mit ihrem Wissen aus der großen Handelswelt optimal ergänzt.
Okay, verstehe. Und sag mal, wie viel Leute seid ihr bei Hartmann Tresore?
Ja.
Dass man sich das vorstellen kann?
Wir sind aktuell ca. 160 Mitarbeitende und sind, wie gesagt, hauptsächlich in Deutschland, aber in 5 Ländern unterwegs, in Frankreich, Polen, Schweiz, Italien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Okay, wow. Und war das schon immer so oder gab es irgendwie so eine Art Wachstumsboom irgendwann mal?
Absolut. Der Wachstumsboom, sagen wir mal, das ist vielleicht ganz interessant, die sehr traditionsreichen Tresorhersteller, die kommen ja klassisch aus dem Bankensektor. Also früher kannte man den örtlichen Sparkassendirektor und hat dann den Boom der Bankenfilialisierung in den 70er, 80er Jahren begleitet. Wir hingegen haben uns sehr früh auf den Konsumentenmarkt fokussiert und sind vor allem angefangen mit dem Thema Waffenschränke. Deshalb ist es auch so, wenn du einen Jäger kennst und fragst, kennst du Hartmann Tresore, da ist ziemlich sicher, dass er sagt, klar, kenne ich. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass er sagt, ich habe einen Schrank davon im Keller stehen. So, und während wir dann diesen Boom mitmachten, Waffenschrank, Waffengesetze später, aber dann eben auch andere Tresore, sind diejenigen, die sich stark auf dieses Thema Banken fokussiert haben, haben sie eher den Markt verloren, weil eben, das wissen wir auch, die Niederlassungen in den Dörfern und Vorstädten werden geschlossen, zentralisiert. Das heißt aber, der Privatmarkt für Tresore, der wächst stetig und so sind wir dann eben auch stetig mitgewachsen.
Ich weiß noch, ich kann mich sehr gut erinnern, mein Papa, der ist jetzt in Rente, der war früher bei Karstadt Abteilungsleiter vom Heimwerkermarkt und der hat irgendwann, hat der Tresor gekauft und im Heimwerkermarkt Tresor verkauft und ich wollte immer einen Tresor haben. Ich fand das als Kind so faszinierend und das war wahrscheinlich irgendwie auch eine Zeit, wo das Thema Tresore für Privatpersonen dann in irgendeiner Form einen Aufschwung erlebt hat, weil er hatte da Tresore stehen ohne Ende bei Karstadt in der Heimwerkerabteilung. Ja. Das war wahrscheinlich so irgendwie Mitte der 90er, Anfang der 2000er.
Ja, da muss man allerdings dazu sagen, ich weiß nicht, in welcher Preislage die damals waren, aber wenn sie unter 100 D-Mark waren, was wahrscheinlich ist, dann bezeichnen wir die ungern als Tresore, sondern als Safety-Boxen.
Ja, okay. Es waren tatsächlich auch große. Also die waren so teuer, dass ich die nicht zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Ich habe mir jedes Jahr zu Weihnachten einen Tresor gewünscht, warum auch immer. Also die haben tatsächlich schon irgendwie, und die waren auch in jeder Größenklasse. Ja. Vielleicht waren auch Hartmann-Tresor dabei, wer weiß.
Das könnte sein, ja.
Okay, und das heißt aber, würdest du sagen, dass der Markt der Tresore grundsätzlich auch jetzt in Zeiten globaler Krisen irgendwie ein Wachstumsmarkt ist?
Ja, durchaus. Denn es bleibt dabei, dass Tresore für Menschen wichtig ist, die etwas nur für sich behalten möchten. Also im Privatbereich vor allem. Denn wenn ich eine schöne Uhr habe, wenn ich vielleicht ein Erbstück habe, ist es mir einfach wichtig, die Uhr von Oma, von Opa soll einfach nicht wegkommen. Und dann nutzt es mir auch nichts, wenn eine Versicherung mir vielleicht den Wert ersetzen würde. Das will ich ja gar nicht. Ich will ja das Stück behalten. Und da muss man eben sagen, da ist immer noch der Tresor der Garant dafür, dass ich gute Chancen habe, dass es nicht wegkommt.
Okay. Und jetzt musst du mir mal erzählen, wie Digitalisierung und Tresore zusammenpassen. Also geht es da um irgendwie eine App, die mit einem Tresor kommuniziert oder irgendwie ein Zahlendisplay, was dann digital ist?
Ja.
Wie funktioniert das?
Ja, also zunächst mal, ich glaube, wir haben alle irgendwie Filme im Kopf, wo jemand mit dem Stethoskop neben dem mechanischen Zahlenschloss abhört. Ich muss leider diese Illusion zerstören.
Bitte nicht,
Das geht
nein,
leider nicht.
wirklich. Das geht nicht. Ach, das ist ja ein Ding.
Das geht leider nicht. Aber so gesehen positiv. Diese Scheibendreherei, da hat sowieso keiner mehr Lust zu, sondern das konnte man leider nur absolut nüchtern tun, denn viermal nach rechts drehen, dreimal nach links, zweimal nach rechts, einmal nach links und irgendwo einmal das Zahnrad nicht ganz eingestellt und schon musste man von vorne beginnen. Da ist eben ein heutiges elektronisches Schloss, wo ich einfach eine sechs- oder eine siebenstellige Zahl eingebe, doch deutlich einfacher. Von daher gesehen, da geht es erstmal los, dass also Schlösser mittlerweile hauptsächlich elektronisch sind. Das heißt, ich habe eine Tastatur, ich habe eine Batterie und dann kann ich die Zahl eingeben und der Schloss öffnet sich. Es gibt auch noch gerade in Deutschland viele Käufer, die sagen, aber wenn die Elektronik mal kaputt geht, dann hätte ich gerne Notschlüssel. Verkaufen wir auch gerne. Das heißt, es gibt noch irgendwo ein Schlüsselloch und dann kann ich den langen Doppelbartschlüssel da einführen und das den Tresor öffnen. Aber was machen Diebe, die einen Tresor mit einem Schlüsselloch finden? Sagen, oh, warum das Schloss knacken? Was sowieso nicht geht. Ich suche einfach den Schlüssel. Und dann wird das Haus verwüstet, weil die haben ja nicht so viel Zeit. Und dann suchen die den Schlüssel. Und wenn sie ihn finden, haben sie einen, machen sie den Tresor auf. Wenn sie ihn nicht finden, dann ist das ganze Haus verwüstet. Und es passiert öfter, dass Menschen danach, wenn die so etwas erleben, umziehen, weil sie sich in ihrem Haus nicht mehr sicher fühlen. Von daher gesehen, der Schlüssel ist gar nicht so eine gute Idee.
Das heißt, es muss in irgendeiner Art und Weise Digitalisierung her, also
Genau,
ist
so.
dann irgendwie als
Ja, also das, also erstmal, wie gesagt, das Schloss ist schon mal elektronisch und das ist, ja. Und ehrlich gesagt, Schlösser werden europäisch genormt bei der CEN. Und als ich jetzt wieder in den Tresormarkt eingestiegen bin, ist unser Branchenverband, die European Security Systems Association, kurz ESSA in Frankfurt, irgendwie schnell auf mich aufmerksam geworden, sagt, oh, der Markus kennt sich in IT-Sicherheit aus. Hast du nicht Lust, an unserem neuen Tresorschloss-Standard auf europäischer Ebene mitzuarbeiten? Und schwuppdiwupp war ich in der Working Group 3, wo man daran arbeitete, wie bekomme ich ein Handy an das Schloss? Denn dummerweise haben Tresorschlösser keine Displays. Und das heißt, moderne Funktionen von Schlössern zu programmieren oder das Schloss zu konfigurieren, geht bei Tresorschlössern immer noch über Piepstöne und blinkende Dioden. Und deshalb durfte ich daran mitarbeiten, wie man nun Smart Devices mit einem Schloss koppeln kann. Und das war eine spannende Aufgabe. Das heißt also, jetzt haben wir schon mal die Möglichkeit, ein Display in der Hand zu halten und damit ganz komfortabel ein Schloss zu bedienen.
Okay, und das funktioniert wahrscheinlich durch so Near Field Communication
Genau.
NFC-Chips, ne?
Ganz genau,
Okay.
ganz genau.
Das heißt, ich kann mein Handy dran halten und dann irgendwie Dinge konfigurieren.
Dummerweise gibt es das noch nicht besonders häufig im Markt, denn die deutsche Überregulation hat dazu geführt, dass gewisse Funktionen nicht ausgeführt werden können über das Handy. Und deswegen ist es, hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt, aber wir arbeiten dran.
Okay. Das heißt, das geht so ein bisschen in Richtung Digitalisierung. Wahrscheinlich ist Digitalisierung dann auch irgendwie in eurer Verwaltungsstruktur,
Ja,
ein
Moment.
großes Thema. Ja.
Denn ich hatte natürlich schon einen Schritt weiter gedacht und habe gesagt, es ist ganz erstaunlich, viele Menschen, die einen Tresor haben, wissen gar nicht, was drin ist, sondern immer nur Tür auf, Ordner reingestellt, Tür auf, eine Uhr reingelegt, die Goldmünze der Oma reingelegt, und sie wissen gar nicht, was alles drin ist. Das heißt, das Problem ist, wenn dann irgendwann mal es doch zu einem Einbruch kommen sollte und es doch irgendwie jemand geschafft hat, mit schwerem Gerät diesen Tresor zu öffnen, dann kommt die Versicherung und sagt, geben Sie mir bitte mal Ihre Wertgegenstandsliste. Schönes deutsches
Oh.
Wort. Und in dieser Wertgegenstandsliste, wie der Name schon sagt, muss aufgeführt sein, welche Gegenstände denn gestohlen worden sind. Nicht nur die, die im Tresor waren, aber vor allem die, die im Tresor waren, denn das sind ja die teuren Stücke. Und da muss ich dann nachweisen, dass mir das gehört hat, was es denn gekostet hat und so weiter und so fort. Hast du von all deinen Wertgegenständen die so eine Liste?
Auf gar keinen Fall.
Ganz genau. Und deswegen haben wir den Safe Agent entwickelt. Das ist eine App, die im Grunde genommen so eine Art Inventar für Wertgegenstände ganz einfach macht. Da kann ich einfach, wenn ich mir was Schönes Neues kaufe oder ich etwas geschenkt bekommen habe, ein Foto machen, kann kurz dazu schreiben, von wem ich das gekauft habe, was das denn wert ist. Und wenn ich noch eine Quittung habe, kann ich das noch schnell dazu kopieren. Und dann habe ich einen Überblick dazu, darüber, was ich denn in meinem Schrank habe. Und ganz nebenbei weiß ich dann auch, ob die Summe der Wertgegenstände auch zu meiner Versicherungspolice passt. Denn die hat nämlich
Genau.
gewisse Grenzen.
Ja, okay, das leuchtet ein.
Genau.
Okay, das heißt, ja.
Ja, das sind eben so Themen, wo wir sagen, okay, wir wollen nicht nur eine Stahlkiste anbieten, sondern wir wollen den Menschen möglichst sagen, als Dienstleister oder als Service geben, okay, was machst du mit deinen Wertgegenständen? Wie kannst du sicher sein, dass sie entweder sicher im Tresor sind, oder dass du genau weißt, wo sie sind, was sie wert sind, dass du später mit der Polizei, mit der Versicherung, sollte es mal daneben gehen, eben entsprechend vorbereitet sind. Das heißt, wir
Ja.
verstehen uns deutlich mehr als einfach nur jemand, der eine sichere Stahlkiste verkauft.
Und das also sagt mir persönlich, dass auch die Sicherheitsbranche, auch die Tresorbranche eine Branche ist, die gar nicht so innovationsfremd ist, sondern wo es eben dann auch mal an der Zeit ist, das ganze Thema irgendwie smartphone-kompatibel zu denken, das ganze Thema irgendwie innovativ anzugehen. Also das ist auch eine Branche, die transformiert wird, so wie alle anderen Branchen auch, ne?
Ja, da sind, wollen wir Vorreiter sein und deswegen
Ja.
arbeiten wir intensiv an solchen und auch an anderen Projekten.
Okay. So, und jetzt natürlich die große Frage, warum braucht es neben dem ganzen Thema Digitalisierung aus deiner Sicht in der Branche, euch geht es ja gut, ne, warum braucht es da New Work?
Tja.
Und was ist überhaupt New Work in dem Bereich?
Ja, also da musst du wirklich sagen, wenn du bei uns zum Branchenverbandstreffen kommst, dann muss man wirklich sagen, wir sind wirklich eine Branche, die dominiert wird von alten weißen Männern.
Ja.
Das sind alles ältere Herren, die das schon seit Generationen machen. Und wenn es ein paar Jüngere dabei sind, dann sind die, stammen die von alten weißen Männern ab und haben deren zurückhaltende, mal vorsichtig formuliert, Einstellung mit übernommen.
Ja.
Und ja, damit kann die Transformation nicht funktionieren. Das heißt, wir haben uns frühzeitig auf den Weg gemacht, haben gesagt, okay, da müssen wir neue Menschen finden. Und deswegen suchen wir, wenn wir Mitarbeiter suchen, nie in der Branche, weil wir immer sagen, das wollen wir gar nicht. Wir wollen ja raus aus diesem Korsett und neues Denken in die Branche reinholen. So, das ist mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt, und das hängt dann mit mir persönlich zusammen. Oh Wunder, ich bin auch ein alter weißer Mann, 58 Jahre alt, aus der Provinz in Paderborn. Ich darf sagen, ich habe schon ein bisschen erlebt in meinem Leben. Aber plötzlich sehe ich da oder treffe ich junge Menschen, die einen ganz anderen Anspruch an Arbeit haben. Und da bin ich erstmal so ein bisschen an meine Grenzen gekommen. Okay, wie passt das nicht zusammen? Wie gehe ich damit um? Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, anscheinend muss ich da was lernen. Und dann gesagt, okay, dann gehst du nochmal zur Schulbank und lernst, wie denn neues Arbeiten für die nächste Generation aussehen muss. Ja, und so habe ich mich auf den Weg gemacht.
Das heißt, du hast dir ganz, also ne, du hast das beobachtet, dann hast dir dann irgendwie eine Art Weiterbildung rausgesucht und hast dich auf das Thema New Work eingestellt und bist dann wirklich so rein, ohne dich allzu tief ins Thema reingearbeitet zu haben, also relativ offen oder?
Ja, reingearbeitet habe ich mich durch Podcasts, nämlich den Podcast, wenn ich den nennen darf,
unbedingt.
On the Way to New Work von Michael Trautmann und Christoph Magnussen.
Und liebe Grüße gehen raus.
Genau. Und da habe ich viele spannende Inspirationen gehört. Und irgendwann war der Werbeblock da, dass Michael zu dem New Work Executive Program eingeladen hat. Und ich weiß noch genau, ich war zu Hause, ehrlich gesagt, war am Putzen und hörte den Podcast, sag mir, Bingo, das ist es. Und ja, habe ich mich spontan angemeldet. Bin froh, dass sie auch alte Männer aufgenommen haben. Ich glaube, ich bin der Älteste in dem Seminar. Und erlerne jetzt nicht nur tolle Methoden kennen und Sichtweisen kennen, Eindrücke kennen, aber dazu natürlich auch eine tolle Truppe von Leuten, die an diesem Thema interessiert sind, von jungen Menschen über mittlere Alters. Ein paar sind auch in Richtung meines Alters. Und das ist ganz spannender Weg.
Das eint uns ja auch beide, ne? Also ich bin ja auch im New Work Master Skills Programm gewesen, muss man sagen. Das ist leider vorbei. Das Jahr ging rum. Du bist ein Jahrgang nach mir, das heißt, du hast noch ein Modul, ne?
Ja, genau.
Was auch ein wunderbares Modul ist. Okay, und jetzt versuchst du das, was du da lernst, und ich weiß, wie man dann nach so einem Modul nach Hause kommt, nämlich on fire. Also da hat man richtig Bock, das Ganze irgendwie umzusetzen und kommt mit einem großen Kopf voller Wissen und Inspiration zurück und versuchst es bei dir im Unternehmen einzuführen. Ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie gut klappt das eigentlich wirklich?
Soll ich dir ehrlich sagen?
Bitte.
Gar nicht gut.
Okay, das ist natürlich erstmal ein Downer. Warum? Liegt es an der Kultur?
Naja, also erstmal muss ich sagen, ich muss noch die Brücke schlagen von sagen wir auch, dieser On-Fire-Mentalität in dem Seminar, wo du natürlich nur Leute hast, die dafür brennen, die sagen, das will ich unbedingt machen, die offen dafür sind, die reflektiert sind. Und wenn man das dann da, sagen wir mal, in der Gruppe übt oder Dinge lernt, dann sind wir, easy. So, und dann triffst du aber bei uns natürlich auch Menschen ganz anderen Schlags. Die sind Schlosser von Haus aus, die sind Servicetechniker, die sind in einem Serviceabteilung, in einem Callcenter unterwegs. Der Chef macht da jetzt in Hamburg ein New Work Seminar, als ob wir nichts Besseres zu tun hätten. Ja. Mhm. So geht das erstmal los. So, aber so gesehen spannend. Dann habe ich dann irgendwann eine Präsentation hier gehalten, habe ein bisschen erzählt, was ich denn da lerne. Und da waren tatsächlich morgens um 8 Uhr vor der Kernarbeitszeit 57 Leute im Call. Das schaffen wir manchmal nicht für die Mitarbeiterversammlung. Also in Paderborn sind wir um die 60 Mitarbeiter. Da waren sie fast alle da. Und dann habe ich schon erlebt, das wollen wir auch machen, klasse, und da haben wir Interesse. Und da war erstmal so ein Stückchen weit Euphorie da. Mhm. Was ist dann passiert? Dann mussten wir einige auch schwierige Entscheidungen im Unternehmen treffen. Dann kam ruckzuck, ja, das ist ja dann gar nicht mehr New Work. Ich dachte, New Work wäre, wir haben uns jetzt alle lieb. Und so. Das geht es aber nicht, also lieber Chef. Das passt überhaupt nicht zusammen. Man muss sagen, hey, New Work ist immer noch Work. Ne? Und ich sag mal, so will ich es mal darstellen, als so ein, was da so passiert ist.
Und was waren denn so Maßnahmen konkret, die du dann mitgebracht hast? Also sind das irgendwelche Arbeitsmethoden, sind das Feedback-Methoden?
Ja,
ist das stärkenbasiertes Arbeiten?
Ja, genau. Also wir haben natürlich uns erstmal mit unserem HR-Team zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was ist für uns erstmal ein Thema? Und da sind wir zunächst erstmal auf das Thema Selbstorganisation gekommen. Also wie schaffen wir es, uns mit unserer E-Mail-Flut klarzukommen? Stichwort Eingänge leeren, was man von Swantje Almas sehr gut lernen kann. Ja. Da sind wir noch dabei, solche Themen voranzutreiben. Haben uns dann dem Thema Feedback vor allem gewidmet, haben eine systematische Mitarbeiterbefragung eingeführt und wollen da überhaupt auch erstmal messen, wie geht's uns gerade, wie geht's den Mitarbeitern, was sind deren Themen. Das war zum Beispiel ein wichtiges Thema. Und ja, so das, die beiden Themen würde ich mal erstmal voranstellen.
Und habt ihr euch auch irgendwie mit Frameworks auseinandergesetzt, also rund um agiles Arbeiten, oder arbeiten teilweise Teams schon irgendwie agil mit Scrum oder so? Das ist ja das, was man irgendwie kennt, wenn man agiles Arbeiten denkt. Ja,
nee, das haben wir gar nicht gemacht. Das kenne ich natürlich aus der Softwareindustrie. Wir haben früher immer agil gearbeitet. Wir haben hier nur festgestellt, wir haben ja hier eine sehr starke Linienorganisation, wo es sehr viel Tagesgeschäft gibt. Da haben wir bisher noch keinen Weg gefunden, wie wir dieses Tagesgeschäft, was natürlich sehr termingetrieben ist und auch sehr von außen bestimmt ist, wie wir da dann agile Projektmethoden einsetzen. Mhm. Weil irgendwie konnte man sich im Sprint schön was vornehmen für die nächsten 2 Wochen. Dann kam aber so viel Tagesgeschäft dazwischen, dass das dann nicht passt. Aber vielleicht können wir ja da von euch noch was dazu lernen. Wir haben das noch nicht geschafft.
Ja, wer weiß. Also ich beschäftige mich auch immer wieder, oder also es ist ja so, dadurch, dass wir bei Hello Agile wachsen, bin ich da weniger im operativen Geschäft. Aber diese ganzen Fragen, ne, wie kann man eigentlich auch außerhalb der IT irgendwie mit agilem Arbeiten irgendwie starten, loslegen? Wo sind da die Grenzen auch? Ne? Auch dieses zwischen Tagesgeschäft und wirklich irgendwas Strategisches voranbringen. Das sind alles sehr interessante Fragen, auf die es teilweise Antworten gibt, teilweise vielleicht auch nicht. Und sag mal, was würdest du sagen, sind so die Themen Richtung New Work, die du am ehesten oder am meisten vorantreiben würdest, wo du sagst, ja, da gibt es bei uns am meisten die Chance, irgendwie wirklich besser rauszukommen?
Also was für mich ein wichtiger Treiber ist, ist, dass wir in dieser Transformation einen gemeinsamen neuen Purpose entwickeln. Denn, sagen wir mal, in der Vergangenheit, wenn ich jetzt, sage ich mal, einfach nur Boxen verkaufe, dann kann man sich da sehr stark drauf fokussieren. Aber jetzt wollen wir ja in diese Transformation, wir wollen in Lösungen denken, wir wollen für Kunden Innovationen voranbringen, da brauche ich einfach ein anderes Mindset. Und das möchte ich natürlich, und dafür brauche ich auch sehr motivierte Mitarbeiter, die diese extra Meile gehen wollen, die sich einbringen wollen. Und ich glaube, das fängt damit an, indem ich als Team weiß, was ist eigentlich der zentrale Purpose, der zentrale Zweck meiner Organisation. Und damit haben wir uns in den letzten 1,5 Jahren stark beschäftigt und sind eben auf dieses Thema für uns Peace of Mind gekommen. Also Peace of Mind heißt, wir wollen, dass der Kunde zu Hause weiß, okay, ich fahre jetzt in Urlaub, meine Wertgegenstände sind im Hartmann-Tresor, ich kann ganz in Ruhe das Haus verlassen, ich weiß, da brennt nichts an. Mhm. Aber auch auf der anderen Seite natürlich auch, ich arbeite bei Hartmann-Tresore, da kann ich mich auf dieses Familienunternehmen verlassen, da gibt es eine Stabilität. Und auch da kann ich sagen, ich glaube, da kann ich mich in Ruhe, Peace of Mind, hinbegeben, auch wenn es Herausforderungen natürlich jeden Tag zu meistern gibt.
Ja, und ich finde das ein wunderschönes Beispiel, dass es halt weggeht von diesem, ich stehe auf, um zu arbeiten, um Wochenende zu machen, um mir Dinge leisten zu können. Ne, ich muss Boxen verkaufen, weil mir das irgendwer sagt, damit ich mein Geld kriege, hinzu, naja, ich helfe, dass andere Leute Peace of Mind bekommen. Ja. Ne, also das ist ja wirklich ein Mindset-Shift, was sicherlich auch dazu führt, dass ein Teil von der Belegschaft einfach einen Sinn in der Arbeit sieht oder einen viel größeren Sinn in der Arbeit als vorher.
Ja, genau. So, aber dann muss man das natürlich auch übersetzen. Das heißt, da gibt es natürlich auch ein paar Leute bei uns, die sagen, was soll das jetzt? erstmal, warum ist das in Englisch?
Natürlich.
Und wofür braucht man das? Und so weiter. Aber hier ist für mich der klare Blickwinkel. Mir ist das nochmal wichtig, vielleicht zu sagen, wir sind hier in Deutschland und wir stellen ja immer mehr fest, auch in der Diskussion, 4-Tage-Woche, viel Homeoffice und so weiter. Also auch Elemente, die wir natürlich unter New Work zusammenfassen, die einfach sagen, ey, arbeite dann, wann du, wann es für dich passt und so weiter und so fort. Aber wofür machen wir das eigentlich? Das machen wir natürlich, um Mitarbeiter zu gewinnen, damit diese gerne bei uns arbeiten. Aber ganz am Ende machen wir es natürlich, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Ja. Denn wenn wir nicht wirtschaftlich erfolgreich sind, dann wird aus New Work ganz schnell No Work. Ja? Und so, und wenn ich denn Mitarbeitern diese Freiheit geben will und diese Möglichkeiten gebe, dann möchte ich natürlich auch was dafür zurückbekommen. Und das Zurückbekommen ist ja, dass wir die besten Ideen zusammenschmieden. Und beste Ideen generiere ich eben nicht durch Hierarchie, Chef sagt, was zu tun ist und ich führe das aus, sondern hey, ich muss daran mitarbeiten. Ist das eine gute Idee? Habe ich sehe ich da ein Risiko? Sehe ich da eine Chance? Dass Mitarbeiter über Hierarchien hinweg ständig daran arbeiten, die beste Lösung zu finden. Das ist für mich ein Schlüssel, warum wir über diese Themen wie New Work unsere Kolleginnen und Kollegen genau zu dieser Höchstleistung enablen.
Ja, und das ist eben so ein Paradigmenwechsel, ne? Und ich glaube, dass man da einfach nicht alle Leute abholen kann, weil wenn du 20 Jahre nach bestimmten Spielregeln spielst, wo halt Stellung und Hierarchie was zu bedeuten hat und dann auf einmal jemand kommt und sagt, ja, das wollen wir jetzt ein bisschen umändern, das, was du jetzt für was du die ganze Zeit gearbeitet hast, das gilt jetzt nicht mehr so ganz, weil jeder hat jetzt die gleiche Entscheidungsgewalt und, da verliert man halt auch viele Leute, ne?
Und das ist ganz spannend, denn ich mache das Onboarding, wir machen einen zweiwöchentlichen Onboarding-Prozess für jede neue Mitarbeiterin, für jeden neuen Mitarbeiter. Und in meinem Onboarding, das ist immer so 1,5 Stunden, wo ich so ein bisschen sage, ich möchte euch die Seele der Firma erklären, von der Historie her, aber auch wohin wir wollen. Und da ist für mich immer ganz wichtig zu sagen, Achtung, ich bin hier der Chef, aber glaubt mir nicht, ich habe nicht immer recht. Das heißt, widersprecht mir, wenn ihr eine andere Idee habt, kommt auf uns zu, auf mich zu, natürlich auch auf meine Kollegin und lasst uns gemeinsam über die beste Lösung streiten. Finden die meisten immer toll. Aber wenn es dann darauf einkommt, eine Entscheidung zu treffen, dann schauen doch wieder alle Susanne oder mich an und sagen, ja, was denn machen wir denn jetzt? Ja. Also da ist noch viel zu tun. Auf beiden Seiten.
Ja, klar. Und ich glaube, das ist auch nie, also man erreicht nie den perfekten Zustand, ne? Weil es gibt ja immer wieder Themen, die müssen einfach hoch eskaliert werden, weil niemand die Verantwortung übernehmen will, weil niemand die richtigen Antworten hat und so. Und am Ende übernimmt ja jeder jetzt mal frei von Hierarchie irgendeine Rolle im Unternehmen, ne? Ja. Und dann ist es vielleicht die Rolle vom Vorstand auch bestimmte Entscheidungen zu treffen, weil das einfach niemand anderes irgendwie machen will.
Das ist ja auch gar kein Problem. Also wohlgemerkt im Sinne von Verantwortung tragen. Die Verantwortung kann ich ja nicht abgeben. Ich bin ja als Co-Vorstand für das Unternehmen verantwortlich, steht auch im Aktiengesetz so. Die will ja niemand abgeben. Aber der Weg dahin, wie wir zur besten Entscheidung kommen, da würde ich mir schon noch ein bisschen mehr Mut wünschen, sich da wirklich, wirklich aktiv einzubringen.
Ja, absolut. Mut gehört dazu und diesen Mut muss man und kann man, glaube ich, auch lernen, wenn einfach die Rahmenbedingungen in so einem Unternehmen stimmen, ne? Und da muss vieles zusammenpassen. Da müssen die Werte stimmen, die Prinzipien, die Methoden, mit denen man dann auch irgendwie arbeitet und so weiter und so fort. Und das ist nun mal ein langer Weg.
Ja, ganz klar.
Aber wunderbar, dass ihr den geht. Und ich finde das sehr, sehr inspirierend, was ihr macht, von der Digitalisierung, also alleine diese Denkweise zu haben, bis hin zu sozusagen auch deiner Mission, dich als alter weißer Mann, dich abzuschaffen, ne? Und die Entscheidung sozusagen allen zu geben oder die Verantwortung oder die Verantwortlichkeiten sozusagen.
Aber das sage ich dazu, ich setze mich jetzt nicht in ein Meeting und sage, ich habe jetzt keine Meinung mehr, mach ihr mal, sondern man muss sich mit mir auseinandersetzen. Also
was ja auch gut ist, ne?
Streiten bis hin zum Streiten muss sein. Das muss man halt dann auch aushalten. Aber ich glaube zumindest, aber das muss man dann meine Mitarbeitenden und Kolleginnen und Kollegen fragen. Ich glaube, ich kann meine Meinung ändern. Also ich kann in einem Streit durchaus sagen, hey, ihr habt recht, ich hatte eben noch die Meinung. Ich glaube, wir machen so, wie ihr es wollt. Ja, geht.
Ja, mit den richtigen Argumenten. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und die bekommt jeder hier gestellt. Und zwar, glaubst du, es kann eine Welt geben, in der jeder gern zur Arbeit geht? Und wenn ja, wie?
Ja. Also ich glaube, ehrlich gesagt, nicht zum Punkt bezahlter Arbeit. Ich glaube, das ist eine Zukunftsvision. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil es gibt einfach nicht für jede Arbeit, die man wirklich, wirklich machen will. Und das ist ja das Mantra von Fridtjof Bergmann. Ja, also organisiere Arbeit so, damit du die tun kannst, die du wirklich, wirklich machen möchtest. Und es gibt nun mal eine Menge Menschen auch, die möchten Arbeit machen, die aber heute nicht bezahlt ist. Aber wir wollen natürlich trotzdem diesem Ideal stetig entgegenstreben. Aber ich glaube, man darf sich keine Illusionen machen, dass man das vielleicht immer erreichen kann. Aber klar, das ist das Ideal, was wir auch wir versuchen.
Dankeschön. Das finde ich eine sehr spannende Antwort. Und eine Antwort, die vielleicht auch gar nicht so optimistisch ist wie manche andere Gäste, die ich hier habe. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Fand ich mega spannend. Und ich würde sagen, wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns in 2 Wochen wieder zur nächsten Folge von Unboxing New Work. Vielen Dank, Markus, dass du dabei warst. Und bis dann.
Vielen Dank für die Einladung. Ciao.
Ciao. So, da sind wir wieder. Cool.
Ja.
Riech hier noch.